RD.
Sie nehmen das auf unseren Straßen wahr, diese automobilen Dickschiffe, mit denen die Menschen beim Bäcker vorfahren. Elektromotor, 450 PS, mit Marken, die teils fremdartig für unsere Ohren sind. BYD, NIO, Geely, kommt alles aus China. Genau wie ein Großteil der Werbung bei der EM, als die Banden chinesisch trugen. TikTok, die Videocommunity, die ihre Kinder und Enkel süchtig macht, auch aus China. Beispiele, die zeigen, wie dieses Land an Einfluss bei uns gewinnt. Umgekehrt sind deutsche Großkonzerne Weltspitze in ihrer Begeisterung für China, so formuliert es unser heutiger Gast. 34% aller europäischen Direktinvestitionen in der Volksrepublik stammen von nur 4 Unternehmen, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und BASF. Das hat Adrian Geiges neulich in der Zeit geschrieben und er hält das für eine recht bedenkliche Entwicklung, ja sogar für naiv. Warum, das erklärt er in seinem neuen Buch. Herzlich willkommen, Adrian Geiges, zugeschaltet aus Hamburg. Hallo.
Ja, guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Adrian Geiges hat Chinesisch und Russisch studiert, als Reporter für Spiegel TV aus Moskau und Hongkong berichtet und als Sternkorrespondent aus Peking. In Shanghai baute er als Geschäftsführer des chinesischen Zeitschriftengeschäfts von Gruner und Jahr das Geschäft auf. Er, der in seiner Jugend ein überzeugter Kommunist war, hat geschrieben, ich war mal als Kommunist und mal als Kapitalist in China und fand überraschend viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen Rollen. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Front gegen die Freiheit, Untertitel Peking, Moskau und ihre Komplizen in aller Welt. Adrian Geiges warnt darin davor, dass Putin, Xi Jinping und Co. weltweit die Demokratie aushebeln könnten. Er beleuchtet den, wie er ihn nennt, neuen chinesisch-russischen Ostblock, seine ideologischen Wurzeln und seine Geschichte. Und natürlich sucht er auch nach Antworten auf die Frage, was das alles für uns bedeutet und wie wir im Westen auf diese Entwicklungen reagieren sollten. Herr Geiges, ich habe es gesagt, Kern des Buches ist die Warnung vor einem zu naiven Umgang mit Mächten wie Russland oder China, deren Gemeinsamkeit sei inzwischen der Kampf gegen westliche Werte im Namen des Anti-Imperialismus, eine Gefahr für unsere Freiheit. Gleichzeitig lassen Sie aber keinen Zweifel daran, dass Sie beide Länder sehr mögen. Sie sprechen die Sprachen, Sie kennen viele Menschen. Wann waren Sie denn das letzte Mal in China?
In China war ich jetzt gerade wieder gewesen, jetzt im März dieses Jahres.
Was hat sich verändert? Welche Eindrücke haben Sie mitgebracht?
Es hat sich leider nicht zum Positiven verändert. Also man merkt schon, was Xi Jinping macht, zurück zur kommunistischen Ideologie. Das schadet natürlich dem Land, weil das Land hat sich ja erfolgreich entwickelt, wie Sie richtig sagen. Aber dank dessen, dass es sich in den letzten Jahrzehnten geöffnet hat. Deshalb hat sich die Wirtschaft schnell entwickelt, weil die Privatinitiative der Chinesen, die ja wirklich sehr fleißig und engagiert sind, gefördert worden ist oder erlaubt worden ist, muss man sagen, weil ausländische Investitionen zugelassen worden sind. Xi Jinping möchte aber zurück zum Kommunismus traditioneller Prägung und das führt zum Beispiel dazu, dass überall auf der Straße jetzt Polizei ist, dass auch die Leute vor Ort, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, also so war es noch nie und da wird ein Klima der Angst geschaffen, selbst wenn die gar nichts machen, einfach dadurch, dass sie da sind, bekommt man Angst. Der Flughafen Pudong von Shanghai, eigentlich ein Vorzeigeflughafen des Landes gewesen, jetzt verwaist, da kommen kaum noch Leute an, also die Entwicklung leider nicht zum Positiven.
Sie nennen das im Buch Totalitarismus. Also Sie sagen, das Wort Totalitarismus beschreibt es besser als Autoritarismus.
Auf jeden Fall. Also ich habe ja in der Zeit, als ich in China gelebt habe, das war von 1997 bis 2008 mit einer ganz kurzen Unterbrechung, da war es ja so, da war natürlich auch Diktatur der kommunistischen Partei. Aber da konnten Leute, wenn sie sich aus der Politik rausgehalten haben, jetzt nicht direkt die Regierung attackiert haben, konnten die künstlerisch oder wirtschaftlich als Unternehmerin, konnten die etwas machen, wo sie losgelöst vom Staat eigentlich glücklich leben konnten. Das ist heute nicht mehr so. Jetzt wird totalitär wieder aktives Mitmachen gefordert. Das fängt schon in der Grundschule an, dass da jetzt schon die kleinen Kinder Xi Jinping Kunde lernen müssen, dass dafür der Englischunterricht gekürzt worden ist.
In Ihrem Buch nennen Sie jetzt die globalen Ziele Chinas und auch Russlands Imperialismus unter der Flagge des Anti-Imperialismus. Bei Russland haben viele eine Vorstellung, was sie damit meinen angesichts des Ukraine-Krieges. China führt aber ja nun keinen Krieg.
Ja, noch nicht, muss man sagen, aber das Kriegsgetöse vor Taiwan wird ja immer massiver. Chinesische Kampfflugzeuge, chinesische Kriegsschiffe. China hat mittlerweile die größte Kriegsmarine der Welt, hat da die USA noch übertroffen. Und Xi Jinping sagt ja ganz klar, dass er zu seinen Lebens- und Amtszeiten Taiwan einnehmen möchte. Und der Mann ist ja mittlerweile auch schon 71. Also er setzt sich damit auch selbst unter Druck. Vor ihm war das immer so ein Lippenbekenntnis, wie bei uns so in den 1970er, 1980er Jahren. Das Bekenntnis zur deutschen Einheit, hat keiner so richtig dran geglaubt. Aber er sagt, er möchte das selbst erreichen. Das soll Teil seines eigenen Vermächtnisses werden, und das macht die Lage so gefährlich.
Sie nennen immer wieder den Kommunismus sozusagen als Grundlage dessen, was in China sozusagen strategisch getan wird, und Sie ziehen den Vergleich zu Russland im Buch. Jetzt hat man rein äußerlich das Gefühl, die Rolle des Kommunismus, ja, wird wieder stärker, aber Russland hat ja nun eigentlich, wenn wir über die Gemeinsamkeiten sprechen, mit der kommunistischen Partei heute nichts mehr zu tun.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das stimmt äußerlich natürlich ja, weil der Kommunismus ist in Russland so diskreditiert durch die sowjetische Zeit, dass sich da keiner offen dazu bekennen will. Statt zum orthodoxen Leninismus bekennt man sich da lieber zur russisch-orthodoxen Religion. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, wer in Russland die Führung hat, sind das alte KGB-Leute. Und die bekennen sich bis heute dazu. Die nennen sich Tschekisten, also nach der Tscheka, dieser ganz brutalen Geheimpolizei unter Lenin und Stalin. Die feiern auch jedes Jahr den Tag des Tschekisten. Und die sind erzogen mit dem leninistischen Gedanken, die Macht nie aufzugeben. Putin hat sich eine neue Einheitspartei geschaffen. Einiges Russland entspricht der Rolle, die früher die KPDSU, die Kommunistische Partei der Sowjetunion, hatte. Und die Mitglieder, soweit sie alt genug sind, waren auch damals schon in der KPDSU gewesen.
Und dieser Kommunismus oder diese kommunistischen ideologischen Wurzeln, ist das die Hauptgemeinsamkeit von China und Russland in Ihren Augen? Wir wissen ja heute, es gibt eine strategische Partnerschaft, es gibt eine Zusammenarbeit in einzelnen Feldern. Manche sagen, das ist relativ oberflächlich. Sie schreiben aber, das geht sehr viel tiefer.
Ja, das ist auf jeden Fall eine strategische Partnerschaft, denn es ist diese Feindschaft gegen den Westen, wie Putin und Xi Jinping sagen würden. Mir selbst gefällt dieser Begriff Westen nicht, weil es gibt demokratische Länder wie Südkorea, Japan, die liegen östlich von China. Aber es geht gegen unsere Freiheitsvorstellungen, gegen unsere Lebensweise. Und da sind sowohl Putin als auch Xi Jinping ganz offen und offensiv dagegen. Das unterscheidet sich von der Zeit in China jetzt unter Deng Xiaoping, dem Reformer. Da hat sich China international ganz bewusst zurückgehalten, weil sie gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt auf die wirtschaftliche Entwicklung. Aber jetzt geht es wieder darum, ja, der Westen, in Anführungszeichen, also die freie Welt, ist der Feind.
Adrian Geiges ist unser Gast heute. Front gegen die Freiheit ist der Titel des Buches, Peking, Moskau und ihre Komplizen in aller Welt. Wir hören eine erste Hörerfrage.
China und Russland waren sich in der Vergangenheit nicht immer grün. Auf einmal sind sie Freunde. Das muss einem doch stutzig machen. Verbindet die beiden vielleicht Größenwahn und Machthunger? Müssen wir uns Sorgen machen? Wie wird die übrige Welt bzw. USA reagieren?
Herr Geiges.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja auch ganz stark Thema in meinem Buch. Eben genau diese Geschichte, wie die Hörerin richtig gesagt hat, waren ja China und die Sowjetunion damals in den 1950er Jahren unter Stalin und Mao zusammen, haben sich dann aber so um das Jahr 1960 herum, hat sich dann langsam entwickelt, verkracht, könnte man sagen, wurden Rivalen. Warum? Nicht, weil sie ihre Ziele aufgegeben hätten, die wollten beide die Weltrevolution, aber es war die Frage, wer führt diese Weltrevolution an? Und die Sowjetunion sagte natürlich, ja, wir sind ja das erste sozialistische Land der Erde, wir führen das an, während Mao sagte, ja, aber wir als Volksrepublik China sind ja das bevölkerungsreichste Land. So, mittlerweile kann man sagen, dieser Konflikt ist entschieden. China ist nicht nur das bevölkerungsreichere Land, sondern auch das reichere Land wirtschaftlich. Mhm. Das hat Putin akzeptiert. Also Putin sagt auch, ja, von China kann man ja nur lernen, wie die unter so einem diktatorischen Regime die Wirtschaft entwickeln. Von daher, diesen Konflikt gibt es nicht mehr, sondern jetzt sind sie gemeinsam gegen uns, kann man sagen. Und wie die Hörerin richtig sagte, das ist natürlich sehr bedrohlich, nicht nur, weil die beiden wieder zusammen sind, sondern weil die beiden auch viel, viel stärker sind, als wir damals waren. Vor allem China, das damals ja wirtschaftlich unbedeutend war und heute ja die USA bald überholen.
Sie sagen, sie sind gegen uns, sie bedrohen unsere Freiheit. Wenn man jetzt jemanden aus China hören würde, dann würde der möglicherweise sagen, naja, die Weltordnung der letzten Jahrzehnte, die war geprägt durch die Werte und durch die Ideologie des Westens. Nun wollen wir auch mitreden, also wir wollen mit am Tisch sitzen. Ist das denn ein ganz von der Hand zu weisendes Argument?
Ja, das ist ja Propaganda zu sagen, wir sind ja für multipolare Welt, wir sind ja für Gleichberechtigung. Aber Xi Jinping hat ja die Losung ausgegeben, zweimal 100 Jahre. Das eine war 100 Jahre Kommunistische Partei Chinas, das war 2021. Bis dahin sollte ein bescheidener Wohlstand für alle Chinesen erreicht werden. Das hat ja weitgehend geklappt. Und das nächste Ziel ist jetzt 2049, 100 Jahre Volksrepublik China, also 100 Jahre der Staatsgründung. Und bis dahin soll China das mächtigste Land der Erde sein. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch und militärisch. Also die wollen klar die Nummer eins werden. Und Xi Jinping hat ja, als er im letzten Jahr Putin getroffen hat, zu ihm gesagt, wir erleben im Moment Veränderungen, wie es sie seit 100 Jahren nicht mehr gab. Und wir beiden sind die, die diese Veränderungen vorantreiben. Also da geht es eindeutig um Vorherrschaft.
Können Sie das ein bisschen konkreter machen, Vorherrschaft, wenn Sie dieses anstehende Jubiläum erwähnen oder das in mittelbarer Zukunft anstehende Jubiläum erwähnen, was das konkret für uns bedeuten könnte, womit Sie da rechnen?
Naja, das Ziel ist, den Rest der Welt völlig von China abhängig zu machen. Und das wird ja jetzt schon massiv verfolgt. China führt zwar, wie Sie richtig sagen, im Moment noch keinen Krieg, hat aber in seiner Geschichte immer wieder. Zuletzt haben sie 1979 Vietnam überfallen. Das ist fast vergessen. Man erinnert sich an den amerikanischen Krieg in Vietnam, nicht an den chinesischen. Aber jetzt wird vor allem mit wirtschaftlichen Mitteln gearbeitet, als Liu Xiaobo, der Dissident den Friedensnobelpreis bekommen hat, hat China entschieden, kein Lachs mehr aus Norwegen zu kaufen. Als in Australien diskutiert wurde, dass man was erfahren muss, wie Corona in China entstanden ist, hat China sich entschieden, keine Kohle mehr aus Australien zu kaufen. Also hier wird mit wirtschaftlichen Mitteln die Welt unter Druck gesetzt und das große Instrument dafür ist ja diese große Initiative von Xi Jinping, die neue Seidenstraße. Da werden ja überall, vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika, Infrastrukturprojekte entwickelt. Da werden Straßen gebaut, da werden Kraftwerke gebaut. Hört sich auch erstmal alles toll an, aber da geht es darum, diese Länder in Abhängigkeit von China zu bringen.
Wir werden sicher im Laufe der Sendung noch etwas mehr über die Seidenstraße sprechen. Lassen uns jetzt erst noch eine weitere Hörerfrage hören.
Was bedeutet es für unsere Volkswirtschaft, dass die chinesische Notenbank den Schlüsselzinssatz in dieser Woche wieder erwarten nicht gesenkt hat?
Das müssten Sie dann auch den Nicht-Wirtschaftsexperten erklären.
Ja gut, ich bin jetzt auch nicht der Wirtschaftsexperte, aber dadurch, dass unsere Wirtschaft so mit China verflochten ist, hat natürlich alles, was dort entschieden wird über die Zinssätze, auch große Auswirkungen bei uns. Also ob das jetzt, also da geht es natürlich für die chinesische Seite darum, die chinesische Wirtschaft zu entwickeln. Und das ist für uns, würde ich sagen, ein zweischneidiges Schwert. Zum einen leben natürlich auch wir von der chinesischen Wirtschaft. Von daher hat es natürlich zum Beispiel für deutsche Maschinenbaubetriebe, die nach China verkaufen, die wollen natürlich auch, dass die chinesische Wirtschaft floriert. Auf der anderen Seite, und das ist ja Thema meines Buches, ist es ja nicht nur eine wirtschaftliche Konkurrenz, sondern vor allem eine politische, und nutzt China ja seine wirtschaftliche Macht für politischen Einfluss.
Sie schreiben, deutsche Konzernführer und ihre Auslandsvertreter machen in China nicht nur viele Geschäfte, sie lassen sich auch für die Propaganda des sozialistischen Staates einspannen, teils unter Druck, teils aus völlig ungeheuchelter Begeisterung. Zitat Ende. Ich möchte zurückfragen, können die denn überhaupt anders angesichts der wirtschaftlichen Macht Chinas, die Sie auch gerade beschrieben haben?
Ja, aber zu dieser wirtschaftlichen Macht Chinas haben Sie ja beigetragen. Das erinnert ja an diesen Spruch, der Lenin unterstellt wird. Die Kapitalisten in ihrer Profitgier verkaufen uns noch den Strick, an dem wir sie nachher aufhängen werden. Also in dieser Gier nach diesem Markt von 1,4 Milliarden Menschen haben ja Volkswagen, BASF und viele andere nicht nur in China investiert, sondern haben sich auch den Bedingungen der Kommunistischen Partei Chinas gefügt, nämlich Know-how Transfer. Also das war immer die Bedingung, dass sie dann ihr technisches Wissen auch an China weitergeben. Und jetzt sehen wir, wie die deutsche Autoindustrie in der Krise steht. Volkswagen überlegt, 30.000 Leute zu entlassen und gleichzeitig chinesische Elektroautos unseren Markt überschwemmen.
Unser Hörer Martin schreibt uns dazu, viele wirtschaftliche Verhältnisse, schreibt er, sind weltweit durch asymmetrische Machtverteilung gekennzeichnet. Offensichtlich ist aber in dem Fall der Wirtschaftsbeziehung zu China der Kompass etwas verrutscht. Was ist von protektiven Maßnahmen wie Zöllen zu halten? Und ist die chinesische Wirtschaft in der Lage, die westlichen Staaten durch Handelsboykott mit bestimmten Waren auszutrocknen? Die Frage unseres Hörers Martin.
Ja, also zum ersten Teil der Frage zu den Zöllen. Natürlich sind da auch unsere Unternehmen eher dagegen, weil die natürlich für den absoluten Freihandel sind. Aber in der derzeitigen politischen Situation, wo China seine Überkapazitäten auch nutzt, um unseren Markt zu überschwemmen und unsere Industrie zu zerstören, muss man, um unsere Industrie zu erhalten, solche Zölle einführen. Also da bin ich sehr dafür. Ja, ob China uns dann boykottiert. Also ich finde, wir sollten auch jetzt nicht zu feige, sage ich mal, sein. Natürlich sind wir sehr von China abhängig, aber noch ist ja China auch von uns abhängig. Also wir sollten da nicht immer zu klein beigeben, sondern da auch mehr Stärke zeigen.
Inwiefern ist China von uns abhängig? Vielleicht können Sie das ein bisschen konkreter machen.
Na gut, weil ja nach wie vor China natürlich braucht, dass wir seine Produkte kaufen. Der chinesische Inlandsmarkt sieht ja im Moment auch nicht so gut aus. Da ist ja durch diese Politik von Xi Jinping zurück zu mehr Sozialismus, dann auch durch seine knallharten Corona-Maßnahmen, wenn natürlich in Shanghai und vielen anderen Metropolen die Menschen für Monate, teils Jahre eingesperrt waren in ihren Wohnungen. Das hat der Wirtschaft natürlich nicht gut getan. Von daher läuft der Binnenmarkt in China im Moment nicht so toll. Deshalb sind die darauf angewiesen, an uns zu verkaufen.
Es gibt in Ihrem Buch ein, wie ich finde, sehr lustiges Beispiel über den Umgang deutscher Manager mit China. Sie waren ja da teilweise auch selber betroffen und waren da also ein Manager in China. Und Sie beschreiben eine Szene, wo ein Mitglied einer Berliner Agentur mit chinesischen Funktionären spricht und er drückt dabei sehr stark seine Mao-Begeisterung aus. Und das schien ein bisschen zu dick gewesen zu sein. Vielleicht können Sie uns das erzählen.
Ja, das war so ein Abendessen und Der Vertreter dieser Berliner Agentur sagte, ja, wie toll er immer Mao gefunden hat. Und dann sagte der so chinesische, sehr hohe Funktionär, das ist ja interessant, für uns war Mao der größte Verbrecher des 20. Jahrhunderts. Muss man aber deutlich dazu sagen, das war Anfang der 2000er Jahre. Das würde heute so zwar noch gedacht werden von Chinesen, auch von chinesischen Funktionären, würden sie aber nicht mehr auszusprechen wagen, weil jetzt ja Xi Jinping in die Fußstapfen von Mao tritt. Es gibt ja sogar ein Gesetz jetzt in China, dass man ins Gefängnis kommen kann, wenn man die Märtyrer der Revolution beleidigt, also wenn man diese Geschichtsschreibung inklusive Verherrlichung Maos in Frage stellt. Aber damals war das eigentlich so in dem privaten Gespräch völlig klar, dass Mao eigentlich ein schlimmer Diktator war.
Also inzwischen hat sich auch die Sicht auf Mao verändert, sagen Sie.
Ja, also nicht die Sicht der Leute wirklich, natürlich diejenigen, die das erlebt haben, die die Kulturrevolution zum Beispiel erlebt haben, wo ja wirklich Millionen Menschen umgekommen sind, die Schulen, Universitäten für viele Jahre geschlossen waren und so weiter, völliges Chaos im Land geherrscht hat, die wissen das natürlich, aber offen aussprechen darf man das heute nicht mehr.
Wir hören eine nächste Frage.
Sie haben mit China und Russland zwei Beispiele für Diktatoren. Entspricht in China nicht auch die Bereitschaft mitzumachen der menschlichen Natur? Es scheint da eine ganz, ganz starke menschliche Natur zu sein, neben der Faszination für Führungsmenschen, auch die Mitmachbereitschaft. Ist das trotz Konfuzianismus in China ganz verbreitet oder gerade wegen?
Eine sehr spannende Frage, die
Ja.
Mitmachbereitschaft in China, ja.
Ja, interessante Frage. Also ich möchte da zwei Sachen unterscheiden. Also das eine ist das natürlich ganz allgemein, das gilt aber nicht nur in China, das gilt auf der ganzen Welt. Der Mensch ist natürlich ein anpassungsfähiges Wesen. Ich meine, die meisten Menschen sind keine Dissidenten, die meisten Menschen wollen nicht ins Gefängnis gehen oder sonst wie beruflich oder andere Nachteile erleiden. Natürlich passen sich Menschen überall auf der Welt an. Das sieht mir, da muss man gar nicht in die Politik gehen. Das sieht man in Unternehmen, wenn da ein neuer Chef kommt, dann wird zwar getuschelt, der ist ja ein Verrückter, aber trotzdem machen die meisten Leute dann natürlich mit und kündigen dann nicht. Das gilt ganz allgemein. Aber wogegen ich mich wehre, was ich nicht so sehe, man hört ja manchmal, ja, das ist ja die kulturelle Besonderheit der Chinesen oder bei den Russen hört man es auch manchmal, die wollen ja von harter Hand geführt werden, die können ja gar nicht anders. Also wenn man die deutsche Geschichte sich ansieht, könnte man das auch sagen bis 1945, dass die Deutschen keine große demokratische Tradition hatten. Das würde ich also bestreiten, dass die Chinesen jetzt per sie nicht demokratisch sein können, sondern von einem Diktator regiert werden wollen. Der Gegenbeweis ist ja interessanterweise Taiwan, weil unabhängig davon, wie man die jetzige Situation dort sieht, natürlich ist es historisch ein Land mit chinesischen Wurzeln, wo die Leute chinesisch sprechen, wo die Leute, der Hörer hat es angesprochen, die gleiche konfuzianische Tradition haben wie in der Volksrepublik China. Und Taiwan hat sich ja zu einer sehr erfolgreichen Demokratie entwickelt.
Wenn man vor 10 oder 15 Jahren Interviews gemacht hat mit Menschen, die aus China kommen, dann haben die einem auch oft gesagt, naja, die Leute wollen unpolitisch sein, die wollen das jetzt irgendwie genießen, dass es ihnen wirtschaftlich besser geht und den Rest, der interessiert sie nicht, darüber wollen sie nicht sprechen. Ist das möglicherweise auch ein Faktor, also dass man merkt, es geht uns besser und dann ist uns möglicherweise egal, was ansonsten passiert?
Ja, aber das hat sich gerade geändert. Also das war tatsächlich lange Zeit so, dass es so einen ungeschriebenen Deal sozusagen gab. Den Leuten geht es Jahr für Jahr ein Stück besser wirtschaftlich und dafür halten sie sich aus der Politik raus, überlassen der kommunistischen Partei das Regieren. Aber das funktioniert heute nicht mehr, weil vor allem mit diesen harschen Corona-Maßnahmen haben die Leute gemerkt in China, dass die kommunistische Partei ihr Leben ganz direkt berührt und auch verschlechtert. Also die Lage wirtschaftlich hat sich ja verschlechtert in den letzten Jahren. Eine Jugendarbeitslosigkeit an die 20%, eine Immobilienkrise, das hört sich jetzt abstrakt an, aber das bedeutet, dass Leute einen Großteil einer Wohnung bezahlt haben als Vorschuss. Und die Wohnung wird nicht gebaut. Also davon sind die Leute massiv betroffen. Darum gibt es eine große Unzufriedenheit. Insbesondere muss man sagen, bei denjenigen Chinesinnen und Chinesen, die im Ausland leben oder mit dem Ausland zu tun haben oder Intellektuelle sind, die leiden natürlich ganz massiv unter dem, was Xi Jinping macht. Von daher gibt es da zumindest hinter vorgehaltener Hand eine sehr große Unzufriedenheit bei vielen, jetzt nicht im letzten Dorf oder so, weil die ja auch sehr abgeschnitten sind von Informationen. Die sehen natürlich nur das, was im Staatsfernsehen gesagt wird, wo Xi Jinping fast wie ein Gott dargestellt wird. Aber sehr viele Leute in den Städten, auch in der, ja, jetzt sagen wir mal, Elite im weitesten Sinne, sind heute sehr viel kritischer als vor einigen Jahren noch.
Wir hören eine nächste Frage.
Welche Rolle spielen in diesem antiwestlichen neuen Bündnis Nordkorea und der Iran und wie sehr wird Mittelasien mitvereinnahmt?
Ja, sehr guter Punkt. Also Nordkorea, ich zitiere in meinem Buch Gorbatschow, der so sagte, ja, also wir haben ja damals immer Nordkorea ein bisschen belächelt. Die konnten sich nicht richtig entscheiden zwischen China und der Sowjetunion, die ja damals, wie gesagt, zerstritten waren. Und dann haben sie sich für sich selbst entschieden, sprich für die Kim-Familie, für die Familie des Diktators, die jetzt in der dritten Generation herrscht. Mittlerweile ist Nordkorea wieder sehr ernst zu nehmen, weil es zum Beispiel im Ukraine-Krieg ein wichtiger Helfer ist für Russland und Russland damit Munition zum Beispiel verfolgt. Also die Rolle Nordkoreas, was ja wirklich ein sehr gefährliches Land ist mit seinen Atomwaffentests und so weiter, die ist heute wieder sehr erhöht. Also sowohl China, Xi Jinping, als auch Russland, Putin wollen gute Beziehungen zu Nordkorea haben. Und auch der Punkt Iran, und es ist ja nicht nur Iran, sondern auch andere, die Hamas und Hisbollah und so weiter, auch die gehören ja mittlerweile zu diesem Bündnis mit China und Russland. Also viel weniger als früher, wo es ja dann doch mehr um so diese gemeinsame kommunistische Ideologie ging. Heute werden auch eben solche Partner, die ja in dem Fall islamistisch sind, akzeptiert, weil sie den gemeinsamen Feind USA haben.
Fragen an den Autor. Heute mit Adrian Geiges. Sein Buch trägt den Titel Front gegen die Freiheit. Peking, Moskau und ihre Komplizen in aller Welt. Eine nächste Frage.
Würden Sie auch Trump als Frontmann gegen die Freiheit ansehen? Immerhin hatte er mal geäußert, am liebsten ein Diktator sein zu wollen.
Ja, ich würde Trump, also ich schreibe in meinem Buch natürlich auch über Trump, ich würde ihn eher als nützlichen Idioten für Putin und Xi Jinping bezeichnen. Also klar ist auch Trump gefährlich für die Demokratie. Trotzdem, ich mag es nicht, wenn man das so gleichsetzt dann. Ich meine, immerhin ist die USA ja doch ein, trotz allem, was wir dort belächeln oder was es dort an großen Problemen gibt, aber ja ein demokratisches Land im Vergleich zu China und Russland. Da kann man überhaupt nicht vergleichen, hat ja seine demokratischen Institutionen. Und ich bin da jetzt auch, ich hoffe natürlich, dass Trump nicht gewählt wird, aber selbst wenn er gewählt wird, glaube ich jetzt nicht, dass übermorgen in den USA die Demokratie beseitigt wird. Aber was das Gefährliche ist bei einer möglichen Trump-Wahl, ihm ist das ja egal eigentlich, was in der Ukraine oder was in Taiwan passiert. Da kann es sehr gut sein, dass er die fallen lässt, wenn Xi Jinping und Putin da seiner Eitelkeit schmeicheln und ihm dafür irgendwelche anderen Zugeständnisse machen oder ihn auch nur loben als tollen Präsidenten. Kann das sein, dass er diese Länder fallen lässt. Das ist jetzt nicht nur eine kühne Vermutung, sondern er hat das ja tatsächlich schon einmal gemacht. In die Trump-Zeit fiel ja der Fall der demokratischen Rechte in Hongkong. Da war ja eigentlich ein Abkommen über 50 Jahre, dass Hongkong seine demokratischen Rechte behalten soll. Das wurde dann in der Zeit, so 2020 herum, auch ein bisschen Corona genutzt als Vorwand, wurden Wahlen plötzlich um ein Jahr verschoben und wurden die letzten Rechte, die dort verblieben waren, beseitigt. Und da hat ja Trump auf Twitter, hieß es damals noch, gepostet, ja, ich habe ja da volles Vertrauen in Xi Jinping, er ist ein großartiger Führer, der wird schon das Beste für Hongkong da machen.
Ich würde gerne, bevor wir in der Sendung noch über die Seidenstraße und über Taiwan auf jeden Fall sprechen, noch einmal kurz über Ihre Lebensgeschichte sprechen, weil die auch sehr interessant ist und die ist im Buch auch immer wieder Bestandteil der Erzählung. Deswegen liest es sich auch sehr unterhaltsam. Weil Sie haben für diese Entwicklung, die Sie da beschreiben, natürlich ganz besondere Antennen. Die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus, die gehört zu Ihrem Leben, kann man sagen. Sie waren nämlich als junger Mann Mitglied der deutschen Kommunistischen Partei. Wie kam das?
Naja, ich bin Jahrgang 1960, also ein bisschen nach 68, aber das hat uns ja auch geprägt. Also man war natürlich Vietnamkrieg, mich hat sehr stark geprägt. Ich komme aus Baden-Württemberg ursprünglich, da war ja Filbinger als alter Nazi, der noch nach Kriegsende als Marinestabsrichter da Urteile gefällt hat gegen Soldaten, die desertieren wollten. Das hat uns natürlich empört, zu Recht, auch aus heutiger Sicht zurecht. Und so war ich ja halt wie viele in meiner Generation damals sehr weit links. Nur ich wurde dann halt da besonders aktiv und war dann tatsächlich dann in der DKP und da so aktiv, dass ich sogar ein Jahr auf eine Kaderschule in der DDR entsandt wurde. Hm. Jugendhochschule Wilhelm Pieck, höchste Bildungsstätte der FDJ. Wie Sie sagen, hat natürlich dann auch mit beigetragen zu meiner Trennung dann vom Kommunismus. Aber das trägt natürlich bei dem Thema, über das wir heute reden, bei dem Buch dazu bei, dass ich natürlich einen ganz besonderen Blick habe, auch auf die Systeme in Russland und China.
Sie dachten also damals, die DDR sei besser. Also haben Sie das in diesen Tagen dann auch so empfunden?
Genau, damals habe ich das so geglaubt, wir einige andere auch. Und da war tatsächlich dieser Antifaschismus war da zum Beispiel ein wichtiger Punkt, weil wir halt so dachten, naja, in der DDR, da ist ja Erich Honecker an der Spitze, der saß unter den Nazis im Zuchthaus. War ja auch alles was Wahres dran, aber da habe ich halt etwas erlebt, was man bei manchen, ja, ich sag's mal, linksradikalen Bewegungen heute auch hat, dass die halt in ihrem Hass dann auf das andere System, auf die USA oder auf das, was bei uns nicht okay ist, so verblendet sind oder das so einseitig sehen, dass sie dann bei den Bewegungen oder den Staaten, die dagegen sind, dann alle schlimmen Sachen entschuldigen.
Sie schreiben im Buch dann, dass es dann in Ihnen natürlich wohl gearbeitet hat. Es rumorte in Ihnen. Sie hatten so Ihre Zweifel, sind aber noch lange dabei geblieben, muss man sagen. Wann ist Ihnen denn als junger Mensch das erste Mal aufgefallen, dass mit dieser Ideologie möglicherweise doch was so gar nicht stimmt?
Na, tatsächlich in diesem Jahr 1979, 80 in der DDR, weil wenn man da als Linke aus dem Westen kam, hat man natürlich vieles gesehen, was nicht unseren Idealen entsprach. Es war ja alles sehr spießig und die Presse war nur Lobhudelei über die Parteiführer, keine echten Informationen, Fackelzüge, Märsche, wie wir sie bei uns im Westen eigentlich nur von den Rechten kannten oder gar nicht mehr kannten. Also da begann natürlich die Zweifel und was mich wie auch andere, die dabei waren, damals sozusagen bei der roten Fahne gehalten hat, war, dass ja an dieser Schule in der DDR wurde ja nicht nur der politische Nachwuchs der DDR, also die angehenden FDJ-Spitzenfunktionäre ausgebildet, sondern da wurden Leute aus der ganzen Welt ausgebildet, ANC aus Südafrika, die dort gegen die Apartheid gekämpft haben, Sandinistinnen aus Nicaragua, die dort gegen die Contras, die von den USA unterstützt wurden, gekämpft hatten, Leute, die gegen die Militärdiktatur in Chile waren, ganz aktuell PLO aus Palästina und so weiter. Und das hat das Gefühl gegeben, so Teil einer großen Bewegung ja gegen den Imperialismus, gegen das Böse zu sein. Und der Bruch begann dann eigentlich ab 1985 mit Michail Gorbatschow als Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, als dann plötzlich der selbst dann in Frage gestellt hat, vieles, was vorher passiert ist, die Verbrechen des Stalinismus öffentlich benannt hat und so weiter. Hm. Und da war dann für mich das Gefühl, genau das sehe ich auch so. Gab es natürlich dann die Hardliner auch in der DKP, die halt der SED folgten, die dagegen waren. Da gab es diese Konflikte und in den Konflikten hatte ich mich dann davon gelöst.
Und dann sind Sie ausgetreten. Also
genau.
Sehr spät. Also Sie hatten, Zweifel sind eigentlich noch sehr lange dabei geblieben. Ne?
Also
Sie
haben sich genau, das nicht leicht gemacht. Also ausgetreten Anfang 1989, weil dann halt, also in der zweiten Hälfte der 80er Jahre gab es halt dann diese Konflikte auch in der DKP wie in der kommunistischen Weltbewegung insgesamt. Da war halt die Hoffnung dann, ja, wir machen jetzt einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, also so wie Gorbatschow das wollte. Also das war dann die Idee und dann merkte ich aber halt auch, dass das nicht funktioniert. Das merkte ich dann noch mehr, aber da war ich schon längst ausgetreten, als ich dann ab Januar 1990 in Moskau gelebt habe und dort gesehen habe, dass natürlich auch dieser sogenannte demokratische Sozialismus von Gorbatschow nicht funktioniert hat. Das war ja Wirtschaft völlig kaputt. Das Alte hat nicht mehr funktioniert, das Neue noch nicht. Man musste für ein Stück Brot Schlange stehen, stundenlang und so weiter. Das war ja alles katastrophal.
Einige Hörer haben uns jetzt geschrieben, die Frage nach der neuen Seidenstraße. Also das scheint viele zu interessieren, welche Rolle dieses Projekt, der Ausbau der sogenannten neuen Seidenstraße spielt in Chinas Machtpolitik. Da sollten wir noch drüber sprechen. Ja, was ist das für ein Projekt? Beschreiben Sie es uns. Was ist das eigentliche Ziel dabei?
Ja, also dann natürlich Seidenstraße, das war eine wichtige wirtschaftliche Verbindung schon in uralten Zeiten, eben von China bis nach Europa, Afrika und so weiter, wo dann ja unter anderem Seide verkauft worden ist, daher der Name. Und das war natürlich eine gute Idee von Xi Jinping aus seiner Sicht, zu sagen, ja, wir machen jetzt eine neue Seidenstraße, offiziell heißt sie Belt and Road Initiative, um wieder diese Verbindungen zu knüpfen, aber jetzt natürlich mit modernen, um also den Aufseeflugzeuge, aber um die, vor allem die Infrastruktur in all diesen Ländern auszubauen. Er hat es dann sogar bis nach Lateinamerika ausgedehnt, das natürlich an der traditionellen Seidenstraße nicht beteiligt war. Und das Ziel ist aber nicht in erster Linie ein wirtschaftliches. Wirtschaftlich ist das für China gar nicht so günstig, weil die investieren ja viel in diesen Ländern, vergeben Kredite, die diese Länder oft gar nicht zurückbezahlen können. Das hat aber wiederum politisch einen Vorteil für China, weil sie dadurch diese Länder von China abhängig machen und sagen können, okay, den Flughafen, jetzt habt ihr nicht abbezahlt, dann übernehmen wir den jetzt.
Also die positive Erzählung wäre jetzt die Seidenstraße, die bringt, die neue Seidenstraße, die bringt wirtschaftlichen Wohlstand in viele Staaten. Ist ja auch schon beeindruckend, ich habe mir rausgeschrieben, 64 Staaten sind beteiligt, 4,4 Milliarden Einwohner, 60% der Erdbevölkerung haben die Hoffnung, dass es ihnen dann besser geht. Aber sie sagen tatsächlich, die Fallstrecke sind diese Kredite, also die Kredite, die möglicherweise dann eine neue politische Abhängigkeit von China bringen.
Auf jeden Fall, das ist das Ziel.
Sie schreiben, nicht nur die Seidenstraße ist so ein Projekt, sondern auch zum Beispiel die WM in Katar, die war auch für China eine Art Triumph.
Ja, Sie haben ja auch gerade die Fußball-EM in Deutschland angesprochen mit der deutschen, mit der chinesischen Werbung.
Wir haben lauter neue Unternehmen kennengelernt, Gefühl, bei den Fußballspielen.
Ja. Ja, und das war natürlich in Katar noch sehr viel stärker. Also all das wurde auch gebaut. Ich meine, bei uns gab es ja schon Fußballstadien. In Katar musste alles neu gebaut werden und das wurde quasi alles von den Chinesen gebaut. Das beschreibe ich im Buch auch im Detail. Und das zeigt natürlich, wie China diesen weltweiten Einfluss sich sichert, denn da konnten wir parallel sehen. Bei uns war ja dieses Thema, ja, aber wie sind die Rechte von queeren Menschen in Katar und so weiter, das Thema, was natürlich die Kataris sehr verärgert hat. Und China stellt natürlich solche Fragen nicht, sondern investiert dafür. Und das führt natürlich auch dazu, dass solche Länder wie Katar dann so in so ein Bündnis mit China reinkommen.
Unser Hörer Dietmar Huber schreibt dazu, guten Tag, ohne China positiv hervorheben zu wollen, fällt mir ein bedeutender Unterschied zwischen beiden Staaten in der außenpolitischen Wahrnehmung auf. Im Gegensatz zu Russland und seinen Vorgängerstaaten hält sich China gemeinhin sehr mit Kommentaren und Kritik an außenpolitischen Konflikten anderer Mächte zurück. Auch hat die chinesische Armee keine Erfahrung mit Kriegen und Einmärschen in Anrainerstaaten, anders als Russland, schreibt hier Dietmar Huber. Die Konflikte in Tibet, Hongkong, Taiwan und im Ost- und Chinesischen Meer sind meines Erachtens anders zu bewerten. Ja, wie ist Ihre Reaktion darauf?
Ja, das ist ein bisschen so, dass Bild, das China erfolgreich mit seiner Propaganda vermittelt, das hier aber nur zum Teil stimmt. Also fangen wir mit dem ganz Großen an. Genau, also China behauptet, es hätte ja nie Kriege geführt und Xi Jinping sagt sogar, ja, die Chinesen hätten eine Friedens-DNA. Das ist ja schon fast Rassismus, weil das ja unterstellt, dass andere Ethnien dann eine Kriegs-DNA haben und während China die Friedens-DNA hätte. Aber das ist natürlich völliger Quatsch. Also China hat sich ja aus einem kleinen Land im Nordosten des heutigen Chinas entwickelt zu einem großen Reich, natürlich durch Eroberung, hat dann nach dem Sieg der kommunistischen Revolution, der selbst ein gewaltsamer Sieg war, in einem Bürgerkrieg dann zum Beispiel immer wieder Angriffe auf Taiwan gemacht. Es gab sogar einen Krieg mit der Sowjetunion, einen Grenzkrieg. Es gab dann die Unterstützung des Pol Pot-Regimes in Kambodscha, das ein Viertel seiner Bevölkerung ermordet hat. Auch darüber schreibe ich im Buch. Als dann die Vietnamesen diesen Völkermord dort beendet haben, hat China 1979 Vietnam überfallen, ist schon fast vergessen und hat diesen Krieg nur deshalb verloren, weil dann durch die Kulturrevolution auch die chinesische Armee so am Boden war, während wiederum die vietnamesische Armee durch den Krieg gegen die Amerikaner sehr kampfstark war, sodass die Chinesen sich da nach ein paar Wochen zurückziehen mussten. Dann in der Zeit danach, hatte ich ja vorhin auch gesagt, ja, hat sich China auf seine wirtschaftliche Entwicklung konzentriert, aber dass China keine militärischen Ambitionen hätte, das ist so nicht richtig. Aber der Eindruck wird erfolgreich vermittelt und auch, da sind wir wieder bei den Unternehmern, die plappern das oft nach, aber das stimmt ja nicht, wenn man es in den großen Dimensionen sieht.
Wir haben sehr viele weitere Hörerfragen, deswegen sehen Sie es mir nach, dass ich ein bisschen auf die Uhr gucken muss. Ja. Wir wollen eine nächste hören.
Aus China kommen nur Elektroautos, keine Verbrenner. Betreibt China die Elektromobilität auch deswegen, weil China einerseits die Rohstoffe dafür hat, während es im Kriegsfalle, zum Beispiel mit USA, kaum Zugriff hat auf Rohöl, anders als die USA und anders als der Westen. Betreibt China da eine neue Abhängigkeit und wir machen sogar gerne mit?
Herr Geiges.
Das ist genau so, also sowohl was die Elektroautos angeht, aber auch was Solartechnik und Windtechnik angeht. Auch da stammen ja mittlerweile fast alle Unternehmen aus China. Und natürlich ist das Teil dieser Strategie von Xi Jinping, die anderen Länder in Abhängigkeit zu bringen. Der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass es natürlich auch einen internen Grund hat. Das ist gar nicht so sehr der Klimawandel. Der Klimawandel ist gar kein so großes Thema in China. Aber die Luftverschmutzung war natürlich vor allem in den letzten Jahrzehnten ein sehr großes Thema. Und da natürlich auch in China immer mehr Leute ein Auto kaufen, sind ja, ich habe das selbst in Peking erlebt, damals ist man ja wirklich im Smog erstickt. Sterne hat man nicht mehr sehen können. Auch das ist natürlich ein Grund, warum die Elektroautos dort ausgebaut werden. Aber durchaus auch dieser strategische Grund, wie der Hörer richtig gesagt hat.
Und es verweist auf ein Dilemma, in dem wir sind. Wir wollen unsere Energiewende vorantreiben. Wir könnten möglicherweise Gutteile aus China gebrauchen, Solar- oder Elektroautos. Und da ist auch die Frage, machen wir da mit oder sperren wir uns? Das ist ja ein großes Problem zurzeit auch.
Auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben jetzt diskutiert über die Abhängigkeit, die wir von Russland hatten beim Gas. Aber bei den erneuerbaren Energien haben wir die gleiche Abhängigkeit von China.
Eine weitere Frage.
Welche Notwendigkeit sieht der Autor angesichts der Entwicklungen in China und Russland und auch USA, dass wir hier in Europa endlich die Vereinigten Staaten von Europa zustande kriegen, statt dieser Brösel-Konzepte, wie sie die CDU zum Beispiel hat, Europa der Vaterländer, einfach um mit gemeinsamer Verteidigung, gemeinsamer Infrastruktur, gemeinsamem Steuerrecht und so weiter den Blockentwicklungen andererseits etwas entgegenzusetzen.
Herr Geiges. Da bin ich Ihrer Meinung, dass natürlich Europa stärker werden muss und auch stärker mit einer gemeinsamen Stimme sprechen muss. Allerdings würde ich es insofern ergänzen. Ich würde sagen, es ist vor allem wichtig, dass wir als freie Länder, und das ist natürlich sehr stark Westeuropa, auch erfolgreicher sein müssen. Also ein Europa, in dem dann die Bürokratie die Entwicklung drangsaliert, ist ja auch nicht nutzbringend. Also ich bin sehr für Vereinigte Staaten von Europa, aber vor allem bin ich dafür, dass die freien Länder wieder erfolgreicher sein müssen.
Wir haben Taiwan vorhin schon mal angedeutet, wir sollten noch ein bisschen über Taiwan sprechen und nach vorne schauen. Taiwan ist Teil des chinesischen Traums. Man erhebt Anspruch auf die demokratische Inselrepublik und man bezeichnet einen möglichen Anschluss als Wiedervereinigung. Das ist schon seit vielen Jahren so in China. Bleibt es auch noch einige Jahre bei Worten oder verstehe ich Sie richtig, da könnten auch tatsächlich jetzt bald konkrete Taten folgen?
Da könnten leider tatsächlich auch konkrete Taten folgen. Also klar bin ich kein Hellseher, der sagen könnte, wann das jetzt genau passiert. Aber Xi Jinping wird den für sich günstigsten Zeitpunkt aussuchen. suchen. Da ist natürlich ein Punkt die Stärke und Kampfbereitschaft der chinesischen Armee, wann er das für ausreichend vorbereitet hält. Aber da ist natürlich auch die Frage, was sonst so auf der Welt passiert. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es in diesem Jahr noch passieren wird, aber zum Beispiel könnte er, wenn es in den USA einen Zeitpunkt gibt, wo da irgendwie Chaos herrscht, die mit internen Problemen beschäftigt sind nach der Wahl, zum Beispiel mal angenommen, könnte Xi Jinping sagen, na, das ist doch jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt für uns.
Wie groß ist Taiwans Bedeutung für die Weltwirtschaft? Die ist noch sehr hoch, das sehe ich richtig, oder? Halbleiter, ja. Computerchips, also die USA werden sich im Falle eines Angriffs ja verhalten, ich sag mal, müssen, oder?
Werden sich verhalten müssen, denn über 60% der Halbleiter der Computerchips kommen aus Taiwan. Wenn man die ganz hochwertigen nimmt, sind es sogar über 90%. Also das hat natürlich für die Weltwirtschaft noch eine ganz andere Bedeutung als die Ukraine. Deshalb, deswegen ist da wirklich die Gefahr eines dritten Weltkriegs. Ich möchte keine Angst verbreiten und die Idee meines Buchs ist ja, dass ich sage, wir brauchen Stärke, damit das gar nicht erst passiert. Das hat ja im Kalten Krieg bei all seinen negativen Erscheinungen, die er hatte, funktioniert, zumindest in Europa, dass halt die Abschreckung so war, dass es in der Zeit tatsächlich gar nicht zum Krieg kam und wir da die längste Friedensperiode hatten.
Sie waren letzten Dezember in Taiwan, schreiben Sie im Buch. Wie sehen denn die Menschen die Situation dort selbst? Also die Beziehungen zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland, die haben sich ja eigentlich positiv entwickelt, entnehme ich Ihrem Buch.
Ja, ich war im Dezember und jetzt auch im März nochmal dort. Also die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und der Volksrepublik sind ganz eng, also seit vielen Jahren schon. Das ist ja quasi das Hinterland der taiwanesischen Betriebe. Die haben natürlich dort ihre Fabriken. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie die Sprache sprechen, die Kultur kennen und so weiter. Und das ist auch unbestritten. Das möchte keiner verändern. Aber es möchte niemand in Taiwan, selbst die Leute nicht, die ich hier auch gesprochen habe, die zu den Oppositionsparteien gehören, die für bessere Beziehungen auch politisch zur Volksrepublik China sind. Aber die wollen nicht von China, also von der Kommunistischen Partei Chinas und von Xi Jinping regiert werden. Und das hat einfach den Hintergrund. Es gab ja eigentlich von Deng Xiaoping, dem Reformer, die an sich gute Idee zu sagen, ein Land, zwei Systeme. Erst für Hongkong und Macau und dann auch sollte das für Taiwan übernommen werden, dass man sagt, ja, wir sind ein China und die können dann ihre Unabhängigkeit oder ihre Autonomie behalten und dann selber entscheiden über ihre politischen Verhältnisse und wirtschaftlichen Verhältnisse. Aber nachdem Xi Jinping in seinen Kontrollwahn das in Hongkong niedergemacht hat, sagen natürlich die Leute in Taiwan, die ich gesprochen habe, nein, das wollen wir bei uns auf keinen Fall.
Mhm. Machen wir noch ein Gedankenspiel. Nehmen wir an, es gibt einen Krieg mit Taiwan und es gibt wirtschaftliche Sanktionen des Westens. Was würde das für große deutsche Unternehmen bedeuten? Also in allererster Linie für VW?
Ja, Katastrophe. Weil die sind völlig vom chinesischen Markt abhängig. Also die haben eben ja selbst den Fehler gemacht, dass sie einseitig auf dieses eine Land gesetzt haben und dazu auf ein Land, das eben mit sehr fragwürdigen Verhältnissen unter Führung einer kommunistischen Partei und mit einem Diktator wie Xi Jinping, der ja jetzt, wie man ja nicht erst seit gestern weiß, sondern ja seit ein paar Jahren jetzt schon weiß, ja die Entwicklung dort zurückdreht.
Wir hören eine nächste Frage.
Der Analyse des Autors, dass die Situation, die Lage bedrohlich ist und eigentlich von Tag zu Tag bedrohlicher wird, ist nichts hinzuzufügen. Meine Frage wäre, sieht der Autor auch einen Weg, dieses drohende Unheil zu verhindern? Hat er einen Vorschlag für eine Strategie, für einen Ausweg aus dieser tödlichen Konfrontation, die sich da anbahnt?
Die letzten 7 Minuten der Sendung werden konstruktiv.
Ja, klar. Also ich bin jetzt natürlich kein Politiker und kein Politikberater, aber was ich in meinem Buch auch schreibe, wir haben es ja schon mal erfolgreich geschafft. Wir haben es ja schon mal geschafft, dass die Mauer gefallen ist, dass die Länder in Osteuropa frei wurden. Und wir haben es geschafft, also in erster Linie natürlich diese Völker selbst, aber quasi unterstützt dadurch, dass Und das ist eine Art Doppelstrategie, dass man einerseits die freie Welt Stärke gezeigt hat, militärisch stark war, gleichzeitig aber durchaus, und da bin ich auch weiterhin dafür, Entspannung, Verhandlungen, kultureller Austausch, ganz wichtig. Also es wurde ja damals erreicht im Kalten Krieg, als dann die Entspannungspolitik losging, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE in Helsinki damals, wo dann erreicht wurde, okay, die östlichen Länder haben bekommen, dass ihre Grenzen anerkannt wurden und die freien Länder haben bekommen, dass garantiert wurde, ja, eigentlich müssen Menschenrechte eingehalten werden. Hat natürlich nicht dazu geführt, dass die dann von heute auf morgen in den sozialistischen Ländern umgesetzt wurden, hat aber natürlich den Kräften dort, Dissidenten, kirchlichen Kräften und so weiter, die Arbeitsbedingungen erleichtert oder Polen, Gewerkschaft Solidarność und so weiter, was dann zu einer Veränderung geführt hat. Deswegen bin ich, um jetzt auf heute wiederzukommen, dafür, ja, durchaus wie Willy Brandt. Willy Brandt ist eigentlich ein gutes Beispiel. Er hat, ist bekannt für seine Entspannungspolitik, aber er hat trotzdem deswegen jetzt nicht die militärische Stärke zurückgefahren. Unter Brandt wurde der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttosozialprodukt sogar noch von 3,2 auf 3,4% erhöht. Jetzt sind wir unter 2%. Und die Bundeswehr ist heute desolat. Damals war sie deutlich stärker. Also wir brauchen Stärke, aber gleichzeitig natürlich auch Dialog.
Kann man das auf die Formel bringen? Möglicherweise also Austausch, aber auch gleichzeitig ein altmodisches Wort, Säbelrasseln, oder ist es zu stark, Säbelrasseln?
Ja, ich schreibe ja im Buch sogar, Säbelrasseln ist ja eigentlich negativ belegt, dieses Wort. Aber ich finde es besser, mit dem Säbel zu rasseln, als mit dem Säbel zuzustechen. Also von daher, dieses Stärke zeigen. Und also um es ganz konkret zu machen, mit dem Ukraine-Krieg sagen ja viele, ja, das ist ja auch deshalb, weil der Westen davor Fehler gemacht hat. Denke ich auch, aber nicht die Fehler, die einige meinen dabei, sondern ich finde, wir hätten da davor noch viel mehr Stärke zeigen müssen. Und ich meine, dass es ein Fehler war von Joe Biden, ein paar Tage vor dem Beginn des großen Krieges in der Ukraine 2022, ein paar Tage davor zu sagen, ja, also wir werden dann irgendwas unternehmen, aber natürlich auf keinen Fall militärisch eingreifen. Nicht, dass ich möchte, dass die USA da militärisch eingreift, aber man hätte die andere Seite da im Unklaren lassen müssen, wie man es ja bei Taiwan zum Beispiel seit vielen Jahren macht. Da vermeidet man es ja bewusst, klar zu sagen, wird die USA da eingreifen oder nicht. Aber das erhöht natürlich das Risiko von Xi Jinping und es hätte das Risiko für Putin erhöht, wenn er hätte befürchten müssen oder im Unklaren geblieben wäre, wie die USA und Westeuropa sich verhalten.
Unser Hörer Erwin Büch macht sich offenbar ein bisschen Sorgen um Ihre Sicherheit, wenn Sie so kritisch über China sprechen. Er fragt, haben Sie als China-Kritiker keine Bedenken, wieder nach China zu reisen? Können Ihnen dort nicht Strafen oder noch Schlimmeres drohen?
Ja, gut, also ich bin jetzt per se kein ängstlicher Mensch und ich finde, das kann man, wenn man jetzt, wie in meinem Fall als Journalist, als Autor aktiv ist, kann das jetzt auch nicht das Kriterium sein, wird mein Leben leichter und unproblematischer dadurch, dass ich mich jetzt nicht kritisch äußere. Das war jetzt für mich noch nie ein Punkt gewesen.
Aber haben Sie denn in der letzten Zeit möglicherweise mal Repression oder sowas oder auch was Bedrohliches erfahren, als Sie dann dort waren?
Als ich dort war, nicht. Also wir haben eine Situation erlebt. Also es gibt ja ein vorheriges Buch von mir, das ich gemeinsam mit Stefan ausgeschrieben habe, eine Biografie von Xi Jinping. Und da hatten wir Veranstaltungen, Lesungen in Deutschland, auch zusammen mit den Konfuzius-Instituten, also diesen Instituten, die von der chinesischen Regierung unterstützt werden, um hier chinesisch Ausbildung zu machen. Die sind ja auch sehr umstritten, aber ich habe da nie Berührungsängste gehabt, weil die sprechen natürlich natürlich diejenigen Leute an, die sich für China interessieren. Ich habe zu allen meinen Büchern dort Veranstaltungen gemacht. So, und da war auch eine Veranstaltung, das war damals Corona-Zeit, darum sollte es online sein, eine gemeinsame Veranstaltung, Konfuzius-Institut in Hannover mit Konfuzius-Institut Duisburg-Essen. War alles fest geplant, die Leute waren angemeldet. 3 Tage vorher rufen uns die Leute von diesen Konfuzius-Instituten an. Sie müssen leider die Veranstaltung absagen, weil ihre chinesischen Partner, also es sind immer Partnerschaften von deutschen Universitäten mit chinesischen Universitäten, weil ihre Partner Druck von oben bekommen haben. Also selbst diese chinesischen Universitäten waren einverstanden gewesen, haben sogar Teile des Buchs übersetzt bekommen und die haben dann Druck von der Führung bekommen. Und das Ganze gipfelte in dem Satz, dass ja ihnen vermittelt worden sei von der chinesischen Seite, Xi Jinping ist unantastbar und unbesprechbar. Also da war sogar gar nicht wie jetzt im jetzigen Buch der Punkt, dass da jetzt kritisch über darüber berichtet wird, sondern dass man überhaupt sich wagt, irgendwie über diesen Gott quasi da irgendwie zu schreiben.
Aber Sie lassen sich davon nicht abbringen, das hört man. Dankeschön, Adrian Geiges, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Dankeschön.
Front gegen die Freiheit. Peking, Moskau und ihre Komplizen in aller Welt. Der Titel des Buches, Piper Verlag, 22 Euro, 256 Seiten. Jeweils ein Exemplar geht an Margret Ihl aus Riegelsberg, an Edgar Werner Müller aus Wiebelskirchen und an Wolfgang Hahn aus Sulzbach. Kommende Woche mein Gast Jan Mohnhaupt. Er erzählt von Spinnen und Menschen, das ist der Titel des Buches, passt zum Herbst sehr gut. Er beleuchtet das Beziehungsgeflecht von Spinnen und Menschen. Warum fürchten wir uns vor denen so stark? Warum verglich man Napoleon mit einer Spinne? Wie prägte die christliche Symbolik die Abneigung gegenüber Spinnen? Viele Spinnenthemen hören Sie gerne zukommende Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke fürs Mitmachen und Zuhören. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten auch viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen finden Sie auf sr2.de. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp, Interpretationssache in der ARD Audiothek. Lernen Sie in jeder Folge ein Musikstück aus Klassik oder Pop in verschiedenen Aufnahmen kennen. Roland Kunz sucht nach den Unterschieden und Gemeinsamkeiten in den Interpretationen, warum gefällt uns die eine Aufnahme und die andere nicht? Welche Freiheiten nehmen sich die Musikerinnen und Musiker, obwohl doch eigentlich die gleichen Noten zugrunde liegen? Diesen Fragen geht Roland Kunz im SR-Podcast nach, denn vieles ist eben Interpretationssache. Unser Tipp, alle Folgen in der ARD-Audiothek